Bisschen laut, aber Janik stellt es noch ein. Ja, schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte besonders den Müttern und den Frauen meinen Glückwunsch aussprechen zum Muttertag. Alles Gute euch. Egal, ob eure Kinder noch so ganz klein sind und ihr sie den ganzen Tag mit euch rumtragen müsst und Windeln wechseln müsst, oder ob sie vielleicht schon größer sind oder vielleicht schon ganz groß und das Haus verlassen haben. Ja, danke. Okay. Ja, Halleluja. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke, dass du hier bist für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Danke für die Anbetung, für den Lobpreis. Und ich bete, dass du heute Morgen ganz neu unser Herzen berührst, Herr, unseren Glauben stärkst. Und dass dein Wort einfach lebendig wird, Herr. Und nicht nur dein Wort, dass dein Geist lebendig wird. Hier in unserer Mitte, hier an diesem Tag, heute in unserem Leben. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ja, ich habe heute ein ganz simples Thema. Und ich möchte in dem Thema Glaube und Vertrauen weitermachen. Und das Thema lautet, hab keine Angst. Hab keine Angst und glaube und vertraue Gott. Glaube und vertraue Gott und hab einfach keine Angst. Das möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Und das sagt Gott jedes Mal zu uns, dass du keine Angst haben musst. Ja, hab keine Angst. Und Gott sagt, vertraue mir. Ich habe alles in meiner Hand. Dein Leben ist in meiner Hand. Und ihr wisst, es gab Menschen, und wir lesen das im Neuen Testament, auch im Alten Testament besonders, die lange vor uns gelebt haben und denen Gott Dinge versprochen hat, denen Gott Zusagen gemacht hat. Und manchmal haben sie das jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang nicht erlebt. Wenn wir mal an Noah denken, ne, wie lange es gedauert hat, bis dann endlich der Regen kam, wie lange das gedauert hat, wie lange er an diesem Schiff gebaut hat. Es hat jahrzehntelang gedauert. Aber diese Menschen, sie haben Gottes Wort gehört und sie haben Gott vertraut und das ist genau passiert, was Gott ihnen versprochen hatte. Ja? Das heißt, das, was Gott ihnen versprochen hat, ist eingetreten. Das, was Gott ihnen gegeben hat, haben sie wirklich erlebt. Und das erleben wir. Das sehen wir im Neuen Testament, im Alten Testament und das will auch Gott in deinem Leben tun. Ihr wisst ja, Abraham und Sarah waren schon sehr, sehr alt. Sie waren steinalt. Nach heutigen medizinischen Maßstäben war es eigentlich unmöglich, dass sie noch ein Kind bekommen können. Und trotzdem hat Gott Sarah dieses Kind geschenkt. Und ihr wisst, dass Sarah weit über 90 Jahre alt war, so sagt es die Bibel. Und Abraham war 100 Jahre alt, als sie dann den Isaak bekommen haben. Und Gott hat ihnen gesagt, hey, ihr werdet Kinder bekommen. So zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und die haben wahrscheinlich oft gedacht, ja, wir haben überhaupt keine Kinder. Wir sind schon steinalt, es passiert doch eh nichts mehr. Und heute haben Abraham und Sarah, die ganzen Juden auf der Welt, die ganzen messianischen Juden, alle Menschen, die zu Jesus gekommen sind, hey, gehören zum Volk Gottes. Sie haben so viel Nachkommen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und ja, stell dir vor, morgen früh liest du am 9. Mai über 90-Jährige bringt gesunden Jungen zur Welt. Du liest es im Weserkurier oder in der Kreiszeitung und denkst so, Moment mal, reibst du mal die Augen und denkst, das ist doch versteckte Kamera, das kann doch nicht sein. Ey, da will mich jemand auf den Arm nehmen. 1. April oder was? Und dann steht da tatsächlich, eine über 90-Jährige hat einen gesunden Jungen auf die Welt gebracht. Nicht 25, nicht 28, nicht 35, nicht 45, nicht 55 oder 60 Jahre alt. Nein, eine über 90-Jährige. Und das hat Gott damals getan. Das ist damals wirklich passiert. Das hätte so in der Zeitung, in den Schlagzeilen gestanden. Warum? Weil bei Gott alle Dinge möglich sind. Ja, bei Gott sind alle Dinge möglich. Okay? Die Frage ist nur, ob wir das verstehen, ob wir das glauben. Jesus sagt in Markus 10, 27, er sagt, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Und dann fällt dieser Mann auf die Knie und sagt, Herr, hilf doch meinen Unglauben, ich will ja glauben. Aber Jesus sagt ganz klar, menschlich gesehen ist das meiste in unserem Leben unmöglich, aber für Gott ist es möglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott gibt es keine Grenze des Machbaren. Verstehst du? Und deswegen brauchen wir keine Angst zu haben. Ich will euch heute Morgen mal zeigen, wie gewaltig, wie groß Gott ist. Ich werde jetzt nun gleich so ein bisschen wissenschaftlich, ganz kurz aber nur, keine Angst. Aber ich will dir sagen, dass er dich komplett in seiner Hand hält und dass er möchte, dass du zu ihm kommst durch seinen Sohn Jesus Christus, dass Gott mehr Interesse an dir hat, an all das, was er geschaffen hat. Wenn wir uns die Erde anschauen, die Schöpfung, jetzt wächst alles, gedeiht alles. Wenn wir darüber hinaus mal schauen, ins Weltall, da komme ich gleich zu, und sehen, ey, unser Sonnensystem, unsere Sonne, die Planeten, unsere Galaxie und darüber hinaus, wenn du dir das einmal anschaust, verstehst du, wie gewaltig, wie groß Gott ist und dass er das gemacht hat. Und dass Gott auch die kleinsten Teile sieht, dass er das Kleinste gemacht hat. Ja? Ich fange mal mit dem Kleinsten an. Und zwar Zucker- oder Salzkristalle. Was schüttet man in Kaffee rein oder in Tee? Natürlich Zucker, kein Salz. Und Salzkristalle, Zuckerkristalle, in dem Fall, bestehen aus Molekülen. Darunter kommt dann das Atom oder die Atome. Das Atom selber hat einen Atomkern, der noch kleiner ist als das Atom selber. Und in dem Atomkern sind unter anderem Protonen. Vielleicht kann das jemand noch besser erklären. Und diese Protonen, habe ich mir sagen lassen, bestehen irgendwie aus Quark. Nicht aus Quark aus dem Kühlschrank, sondern aus diesen Quarkteilchen. Also es ist schon Quantenphysik und darüber hinaus. Aber wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Aber das hat Gott gemacht, geschaffen. Und aus dem hält er alles zusammen. Und dann, ein Blick weiter, das ganz Große. Wenn du mal jetzt im Sommer, im Frühling freien Himmel hast, keine Wolken und schaust mal nachts in den Sternenhimmel, am besten auf dem Land oder am besten auf dem Berg, weit weg von der Stadt, kein Streulicht, dann siehst du so viele Sterne, die du nicht zählen kannst. Und in der Mitte über dir, wer es schon mal gesehen hat, sieht man so ein milchiges, weiches, weißes Band. Und das ist das Zentrum unserer Galaxie, unserer Milchstraße. Das heißt, die Sterne, die du siehst, gehören die meisten zu unserer Galaxie. Und dieses Band in der Mitte, das ist unser Zentrum. Das ist nämlich das Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße. Und die Wissenschaftler haben herausgefunden, das, was sie wissen, dass es mehr als 100 Milliarden Galaxien in unserem Universum gibt. Also mehr als 100 Milliarden. Und jüngste Forschung deuten darauf hin, dass es sogar Paralleluniversen gibt. Das ist natürlich alles Theorie, ich weiß. Sogenannte Multiversen. Also es gibt mehr als 100 Milliarden Galaxien. Die dehnen sich aus und sollen unendlich sein. Und das Ding ist, um mal zu verstehen, wie groß so eine Galaxie ist, in der wir uns befinden, habe ich euch was mitgebracht. Das nächste Bild. Das ist unsere Galaxie. Wie gesagt, ganz kurz nur. Das ist unsere Galaxie von oben als Draufsicht. Ja? Das ist unsere Galaxie. Und das Ding hat von links nach rechts eine Ausdehnung von ungefähr 100.000 Lichtjahren. Das heißt, das Licht braucht von der linken zur rechten oder umgekehrten Seite ungefähr 100.000 Jahre. Braucht das Licht. Und wie ihr wisst, wie ihr in der Schule aufgepasst habt, das Licht ist das schnellste zurzeit, was es gibt, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Das Licht bewegt sich mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. Und die Ausdehnung sind 100.000 Lichtjahre. Was ist ein Lichtjahr? Ein Lichtjahr ist die Distanz, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Ja? Also das Licht hat eine Geschwindigkeit und in einem Jahr legt das Licht eine Distanz zurück. Weißt du, wie groß diese Distanz ist? Ich habe nachgeschaut, das sind 9,46 Billionen Kilometer. Also unvorstellbar. Okay? Die nächste Sonne von unserer Sonne, das Ding heißt Proxima Centauri, liegt 4,2 Lichtjahre entfernt von unserer Sonne. Das heißt, das Licht braucht 4,2 Jahre, um dahin zu kommen, in der Affengeschwindigkeit. Da kann man mal sehen, wie groß Gott ist, was er gemacht hat. Also als ich das vorbereitet, habe ich gedacht, das kann ich gar nicht fassen, das passt gar nicht in meinen Kopf rein, aber so gewaltig ist Gott. Und das ist unser Sonnensystem. Dann kann ich ganz kurz mal zeigen, wo ist denn jetzt hier? Ach, da. Hier seht ihr so ein Koordinatensystem, ein bisschen schlecht zu sehen. Und hier, wo sich das trifft, das Koordinatensystem, da steht Sonne. Da ist unsere Sonne. Da ist unsere Sonne und da ist unser Planetensystem. Da sind wir in so einem Seitenarm platziert. So sagen es die Wissenschaftler. Okay. 9,46 Billionen Kilometer hat das Licht ja. Das Licht fliegt in einer Sekunde 300.000 Kilometer. Vom Mond zur Erde braucht das Licht 1,3 Sekunden. Das Licht von unserer Sonne zu unserer Erde braucht 8,3 Minuten. Das heißt, wenn die Sonne jetzt explodieren würde, würden wir es ungefähr 8,3 Minuten später erst mitbekommen. Verstehst du? Weil das Licht eine Zeit braucht, um hierher zu kommen. Das heißt, wenn du den Sternenhimmel guckst, ich habe früher Astronomie gehabt in der 10. Klasse, 9. Das fand ich total cool. Wenn du in den Sternenhimmel schaust, schaust du immer in die Vergangenheit. Weil das, was du siehst, ist vielleicht nicht mehr. Okay, zurück. Nochmal kurz zu den Kindern, um das zu verstehen. Die Sonne ist so groß wie ein großer Wasserball. Merkur und Venus, nein, Merkur und Mars sind so groß wie zwei Erbsen. Venus und Erde ungefähr so groß wie eine Murmel. Jupiter so groß wie eine Pampelmuse. Und Saturn so groß wie eine Orange. Und die beiden linken Dinger, Neptun und Uranus, so groß wie Limetten, Zitronen ungefähr. So kann man sich das vorstellen. Ein Ding fehlt da. Wisst ihr, welcher Planet fehlt? Welcher fehlt? Genau, der fehlt. Die haben sie nicht aufgenommen. Warum, weiß ich nicht. Und es soll noch einen weiteren geben. Okay, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Genug von Astronomie. Wisst ihr, dass es Quarks, Milchstraßen und unendliche Galaxien gibt? Das wussten Abraham und Sarah damals noch nicht. Sie haben zwar den Sternenhimmel geschaut, aber sie wussten, dass es einen ewigen, mächtigen Gott gibt, der hält, was er verspricht, der ihr kleines Leben tagtäglich sieht, wo sie da in der Wüste sind mit ihren Zelten, mit ihren Tieren, mit ihren Nöten. Und sie wussten ganz genau, diesem Gott kann ich vertrauen. Und das, was dieser Gott verspricht, wird er halten. Und es hat ja lange gedauert, bis das eingetreten ist, was Gott ihnen versprochen hat. Aber ich will einfach sagen, dass Gott auch dein Leben und mein Leben sieht, obwohl er dieses mächtige Universum, diese Galaxien geschaffen hat, ja, hält er dein Leben in seiner Hand. Und du bist ihm sogar noch wichtiger als das, was er erschaffen hat, weil er möchte, dass du eines Tages bei ihm bist. Er möchte, dass du in Ewigkeit bei ihm bist. Und deswegen hat er Jesus auf diese Erde geschickt. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und du kannst durch Jesus zu Gott heute Morgen zurückkommen. Du kannst heute Morgen aus der Gnade, aus der Kraft Gottes oder aus das, was Gott getan hat, Jesus getan hat, aus dieser Gnade, dass du heute Morgen für dein Leben empfangen, im Glauben, im Vertrauen. Wir lesen im Hebräer 11, das ist hinter mir, Hebräer 11 ab Vers 1, da heißt es, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Ja, das ist schon ganz schön viel Physik in diesem Bibeltext drin. Ne? Weil das, was man nicht sieht, ist trotzdem da. Man sieht ja nur diese Galaxien, diese Dinger mit einem Radioteleskop oder mit einem Riesenteleskop. Mit den bloßen Augen siehst du meistens das meiste nicht. Aber Gott schreibt schon, dass das, was man nicht sieht, existiert. Er bezieht es natürlich auch vor allen Dingen auf sich selber, auf Gott. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand. Also Gott hat gesprochen und es entstand. Und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer zu uns. Durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel aufgenommen, ohne zu sterben. Das heißt, Henoch hat schon eine Entrückung erlebt. Das, was uns noch bevorsteht. Ja, Jesus wird wiederkommen, ein zweites Mal. Aber davor wird die Entrückung sein, aller Gläubigen. Alle, die jetzt leben und alle, die bereits in Christus verstorben sind, werden dann entrückt und Jesus entgegen entrückt in den Himmel hinein. Das heißt, durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel aufgenommen. Henoch musste nicht sterben. Der ist nicht gestorben, sondern er wurde von Gott weggenommen. Es gibt noch andere Menschen in der Bibel. Ohne zu sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Ihr seht also, schreibt er hier, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnen oder belohnt. Es ist also unmöglich, Gott zu gefallen. Es ist unmöglich, Dinge von ihm zu empfangen, wenn wir ihm nicht wirklich vertrauen und glauben. Es ist unmöglich, ohne Glauben das zu bekommen, was Gott für dich bereitgestellt hat oder was Gott für dich tun möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so lernen, wie ein Kind zu vertrauen. Nicht naiv zu sein wie ein Kind, aber ein Vertrauen zu haben wie ein Kind. Wenn du einem Kind etwas sagst, glaubt das Kind dir das. Ein Kind hat einen kindlichen Glauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch wir werden wie Kinder. Uns nicht verhalten wie Kinder, aber im Glauben sagen, danke Vater. Danke, dass ich heute aus deiner Gnade nehmen darf. Danke, dass ich heute Heilung für mich nehmen darf, obwohl Jesus das schon lange für dich getan hat, bereits getan hat und du vielleicht immer noch krank bist, kannst du durch den Glauben sagen, danke Jesus, dass du das für mich getan hast. Du bist für mich zum Fluch geworden. Durch deine Striemen bin ich geheilt und durch dich bin ich befreit. Und das dürfen wir wie Kinder für uns nehmen. Und das ist nicht irgendwie so ein Wunschdenken oder ein Beten, sondern das ist ein tiefes Wissen, dass Gott dir das zusagt und mir zusagt. Wenn wir gemäß seines Wortes beten und wenn wir auch gemäß seines Willens handeln und wir bitten ja nicht um irgendwelche Dinge, so ich möchte einen Ferrari haben oder ich möchte eine Yacht haben oder so, sondern wir bitten um Dinge, die existenziell sind, die wichtig sind für dich und auch für andere Menschen. Das heißt, wer zu ihm kommt, muss vertrauen, dass er existiert. Amen, das glaube ich, das glaubst auch du, das weiß ich. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, ja, wann komme ich denn zu Gott? Wann kommst du zu Gott? Oder machst du das alles mit dir allein in deinem Leben aus? Wie oft kommen wir zu Gott? Wann kommen wir zu Gott? Es ist doch oft so, die meisten Menschen, die Gott gar nicht kennen, kommen erst dann zu Gott, wenn schon alles zu spät ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und auch Christen kommen manchmal erst dann zu Gott, wenn es schon zu spät ist. Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass Gott täglich möchte, dass wir zu ihm kommen. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir mehr in das hineinkommen, was er schenken möchte. Dass wir beten, dass wir gemeinsam zusammenkommen, dass wir als Geschwister zusammenkommen. Hey, wir machen ja hier mittwochs Pray First oder Gebetstreffen. Wir machen das freitags morgens Pray First und Gebetstreffen. Und manchmal denke ich so, also ich muss auch mich fragen, aber manchmal denke ich so, ey, uns geht's echt gut. Ja? Uns Christen geht's richtig gut, weil wir haben ja keine Nöte. Ey, wir sind nicht krank, wir sind nicht gebunden, es ist alles tippitoppi, alles tutti in unserem Leben. Versteht ihr? Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben uns damit abgefunden, dass es so ist, wie es ist. Dass wir uns damit abgefunden haben, vielleicht immer noch gebunden zu sein. Dass wir uns damit abgefunden haben, ja, ich bete schon lange, aber ich bin immer noch krank, aber okay, dann soll es wohl so sein. Oh, ich bin immer noch schwach, aber ich glaube nicht, dass das der Wille Gottes ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass Jesus uns zur vollkommenen Freiheit berufen hat. Aber manchmal ist es so, als wenn wir uns damit abgefunden haben, dass wir vielleicht innerlich resigniert haben, Herr, dass wir vielleicht innerlich auch enttäuscht sind und dass wir deshalb nicht zusammenkommen. Aber ich möchte euch heute Morgen sagen, wenn du nach draußen schaust, wenn du dir heute Morgen die Nachrichten angeguckt hast oder die Zeitung aufgeschlagen hast, ich sage dir, die Not schreit zum Himmel. Und nicht nur da draußen, sondern oft auch in unserem eigenen Leben, auch bei uns Christen. Aber ich habe gedacht, aber beten und Gott suchen, gemeinsam in Einheit zusammenkommen, warum machen wir das so wenig? Warum ist das nicht so? Warum beten und fasten wir nicht? Warum kommen wir nicht zusammen? Ist das so? Ist es nicht so? Vielleicht bilde ich es mir nur ein. Vielleicht habe ich eine falsche Wahrnehmung. Du kannst mich gerne korrigieren. Es kann sein, dass es nicht so ist, wie ich sage, aber Fakt ist, wir brauchen Erweckung. Wir brauchen Erweckung in unserem eigenen Leben. Wir brauchen Erweckung in dieser Gemeinde, in jeder Gemeinde in Deutschland, weltweit. Wir brauchen Erweckung für dieses Land. Wir brauchen Erweckung für Europa, für die Ukraine. Wir brauchen Erweckung für die ganze Welt, weil die Welt ist am Ende. Die Welt ist einfach kaputt. Wir brauchen Gottes Eingreifen. Und das geht nun mal so, ja, indem ich sage, Gott, hier bin ich. Und ich möchte das haben. Ich weiß, dass Jesus das für mich getan hat. Ich habe es noch nicht, aber ich will das für mich ergreifen im Glauben. Ich will aus dieser Gnade täglich nehmen. Weißt du, Gott, Jesus ist nicht gekommen, um Frieden auf diese Welt zu bringen, sagt er. Sondern Jesus ist gekommen, damit du Frieden mit Gott bekommst. Damit du Frieden in deinem Herzen hast gegenüber Gott. Damit du ins Reine mit Gott bekommst und damit du automatisch, wenn du mit Gott im Reinen stehst, hast du automatisch auch Frieden mit deinem Nächsten. Und so schafft Gott Frieden auf dieser Welt. So macht er das, indem er Menschen verwandelt, indem er dein Herz, mein Herz und unseren Geist nimmt und erneuert. Und diesen Frieden brauchen wir. Wir brauchen Gott mehr als alles andere, weil die Schuld, die Sünde, das Kaputte in dieser Welt so groß ist. Wenn du in den Kindergarten schaust oder in die Schule oder in die Nachrichten, wenn du ins Fernsehen schaust oder ins Internet, dann siehst du, dass das alles zum Himmel schreit. Und die Frage ist, die ich mir stelle, Herr, was ist meine Antwort darauf? Ich kann nichts verändern, ich kann nichts tun, aber was ich tun kann, ich kann zu Gott kommen und kann sagen, Herr, schenk Erweckung, fang an in meinem Leben. Herr, ich möchte das, was du mir versprochen hast durch dein Wort, ich möchte es für mein Leben erleben, ich wünsche mir das für meine Geschwister, ich wünsche es mir für jeden, der dich kennt und auch für Menschen, die dich noch nicht kennen. Aber es fängt bei mir an, es fängt bei uns an. Das heißt, die Frage ist, was ist deine Antwort? Was ist deine Antwort darauf, auf das, was Gott in seinem Wort sagt, wo er uns ruft? Was ist deine Antwort für deine Familie, für deine Arbeitskollegen, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für deine Stadt, vielleicht für deine Arbeitskollegen oder für deinen Chef? Was ist unsere Antwort für Deutschland, für Europa, für die ganze Welt? Jesus sagt in Matthäus 6, 14, er sagt, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater auch euch nicht vergeben können oder nicht vergeben. In Epheser 4, 32, da heißt es, seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und wir wissen, dass Petrus zu Jesus kommt und sagt, Herr, der hat mich schon wieder verletzt, der hat schon wieder Böses an mir getan. Wie oft soll ich vergeben? 7-mal? Und was sagt Jesus zu ihm? 70-mal 7-mal sollst du vergeben. In 100 Jahren? Nein. Er sagt 70-mal 7-mal. Das heißt, unendlich oft am Tag, immer wieder sollst du vergeben. Du sollst vergeben. Du sollst erstmal zu Gott kommen und sagen, Gott, vergib mir. Bitte, vergib du mir. Und dann sollst du denjenigen loslassen und vergeben, der dir Böses getan hat. Und mach es, solange es noch möglich ist. Solange du auf dem Weg bist mit dem anderen. In dem Moment, wo du Vergebung aussprichst, in dem Moment, wo du sagst, ich will vergeben, willentlich, ja, in dem Moment lässt du es los in der sichtbaren, unsichtbaren Welt. In dem Moment wird die Tür geschlossen, die der Feind vielleicht in deinem Herzen, in deinem Leben offen hat, wo er immer wieder mit Wut kommt, mit Anklage, mit Zweifel, wo er dich mit seinen Gedanken quält, wo er immer wieder sagt, guck mal, du musst dich aber rächen, wo er immer wieder kommt mit den Dingen, die du erlebt hast, wo du immer wieder dieses Trauma, diese schlimmen Erlebnisse vor Augen hast. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich vergebe, ich möchte, dass du mir vergibst und ich vergebe der Person, in dem Moment fängt Gott an, Heilung bei dir zu schenken und du schließt die Tür für den Feind. Er kann dir nicht mehr die Lügen einflüstern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was es heißt, Vergebung zu bekommen, indem wir ans Kreuz kommen, zum Kreuz kommen und indem wir aber auch sagen, ich vergib dem anderen, ich vergib der Person. Und ich glaube, dass Gott das tun möchte. Ich glaube, dass Gott Deutschland und den Menschen, die ihn noch nicht kennen, er möchte sie zu sich ziehen, er möchte den Menschen vergeben. Aber das geschieht, indem wir damit anfangen, indem wir das vorleben, indem wir selber um Erweckung beten, indem wir selber einen Gebetsgeist haben. Als wir jetzt in Afrika waren, in Kamerun, ich weiß, ihr habt das schon mal gehört, aber die kommen morgens zusammen für eine Stunde und beten. Manchmal eine Stunde in Sprachen beten die da, wo wir waren, total crazy. Dann beten sie weiter und abends kommen sie nochmal zusammen. Das machen sie seit ein paar Wochen. Und dann sagte der eine Leiter zu mir, übrigens, weißt du, wir beten auch für Europa. Wir beten auch für die Ukraine. Und das hat mich total, ich habe fast geweint, wo ich dachte, hey, der ist hier in Mitte von diesem Land, der hat eigentlich ganz andere Sorgen und die beten hier für Europa. Die beten, dass die Christen in Europa, dass sie mobil gemacht werden, dass wir weitergehen, dass wir wirklich auch so einen Gebetsgeist bekommen. Und ich fand das total ermutigend. Und ich möchte heute Morgen sagen, es ist einfach Gottes Gnade. Du kannst sagen, Herr, ich möchte da hineinkommen. Ich möchte auch heute Morgen deine Gnade für mein Leben empfangen. Ich brauche deine Gnade. Ich habe so viele Probleme. Ich weiß nicht, wie das Ding weitergeht. Aber ich sage dir, du kannst heute Morgen deine Augen schließen. Du kannst einfach sagen, danke Jesus, deine Gnade ist hier. Ich empfange durch deine Gnade, was ich heute Morgen für mein Leben brauche. Es ist seine Gnade und diese Gnade ist jeden Morgen neu. Und du darfst es empfangen, aber du musst aktiv werden. Du musst im Glauben, im Vertrauen zu Gott kommen. So wie Abraham und Sarah genau wussten, dass was Gott uns versprochen hat, das wird eintreffen, wird sich erfüllen. Paulus schreibt im Philipper 4, Vers 12, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben. Ich kann Überfluss erleben oder Mangel leiden. Und dann kommt es, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ja, du kannst Gott Danke sagen, wenn du viel hast. Du kannst aber auch Gott Danke sagen, wenn du im Moment nichts hast. Und trotzdem kannst du sagen, Gott, und ich bin in deiner Hand und du versorgst mich. Und du wirst mir das geben, was ich brauche. Und darüber hinaus ist mir alles möglich, weil ich in Jesus bin. Und er mir die Kraft gibt, die ich brauche. Ja, du kannst sagen, Herr, ich danke dir für das Haus, was du mir geben wirst. Vielleicht hast du schon ein Haus, ich weiß es nicht. Du kannst sagen, danke, Herr, die Wohnung, die du mir geben wirst. Danke, dass du mir eine gute Wohnung geben wirst. Es geht nicht darum, dass Gott uns einen Prunkbau oder eine Prunkwohnung gibt. Darum geht es ja nicht. Aber Gott gibt uns das, was wir brauchen. Und das Ding ist, dass wir ihm vertrauen müssen, dass er uns darin versorgt. Weil er ist Yahweh Jiri, der Herr, unser Versorger. Ich vertraue dir immer, sagt Paulus. Egal, ob ich Überfluss habe oder egal, ob ich Mangel leide. Ich vertraue dir, weil ich in deiner Hand bin. Weil Christus in mir ist und weil durch Christus alles möglich ist. Zum Schluss, im letzten Abschnitt dieser Predigt, möchte ich nochmal auf Hebräer 11, Vers 1 zurückkommen. Ich möchte zwei Personen nochmal herausgreifen, die so ganz unscheinbar sind beim Hebräer 11, Vers 1, folgende Verse. Wir lesen ja von den Glaubenshelden, die ganz bekannt sind. Abel, ne? Abel hat Gott ein Opfer dargebracht, keiner hat sich geärgert, keiner hat seinen Bruder umgebracht. Gott hat das Opfer von Abel angenommen. Deswegen wird er erwähnt. Henoch, habe ich gerade schon gelesen. Noah hat ja, glaube ich, über 100 Jahre an diesem Ding gebaut. Er hat ein Boot gebaut, ein Riesenschiff, obwohl es bis dato nicht geregnet hat. Auf dem Trockenen, auf dem Land. Und alle haben gedacht, Noah hat doch, der hat doch nicht mehr alle. Und Gott hat dann das, was er ihm gesagt hat, ist eingetreten. Und es hat ewig gedauert. Ich glaube, Noah hat am längsten gewartet von allen Kandidaten, die hier aufgeführt werden. Dann Abraham und Sarah. Dann Isaac. Isaac wird geboren. Jakob. Von Josef lesen wir. Und jetzt lesen wir von einem Elternpaar, was ganz unscheinbar ist, was hier auch aufgeführt wird. Nämlich im Vers 23. Ich habe euch zwei Übersetzungen mitgebracht. Da heißt es, durch den Glauben versteckten die Eltern von Mose ihr Kind nach der Geburt 3 Monate lang. Sie sahen, dass Gott ihnen ein schönes Kind geschenkt hatte und hatten keine Angst vor dem, was der König ihnen antun konnte oder der Pharao. Das ist die neue Lebensübersetzung. Hoffnung für alle sagt es, weil die Eltern von Mose unerschütterlich an Gott glaubten, weil die Eltern unerschütterlich an Gott festhielten und an Gott glaubten, hatten sie keine Angst, gegen den Befehl des Pharaos zu handeln. Sie hatten ein schönes Kind bekommen, versteckten es 3 Monate lang. Also, wir stellen fest, die Eltern von Mose aus dem Stamm Levi, sie hatten keine Angst. Sie hatten keine Angst, sie hatten kein Neues Testament, sie hatten auch nicht die Bibel in der heutigen Form vor sich, sie hatten kein Smartphone, sie hatten keine Elevation Worship, sie hatten keine Gemeinde, sie hatten keine Geschwister, die für sie beten, sie haben auch nicht gefastet, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht doch, aber sie hatten keine Angst vor dem, was der Pharao tun wollte. Es ist interessant, sie hatten keine Angst und vertrauten Gott. Also sie waren sich ganz sicher, Gott wird uns beschützen und nicht nur uns, sondern unseren kleinen Sohn. Und deswegen haben sie den kleinen Mose versteckt. Und ich habe mich gefragt, dieser Befehl des Pharaos wohl bei den Israeliten, bei den Hebräern ausgelöst hat. Dass alle hebräischen Jungs getötet werden sollen nach der Geburt. Wir lesen im 2. Mose 1, 6 folgende Verse. Wir lesen, dass zunächst der Pharao zwei hebräischen Hebammen sagt, hey, wenn ein hebräischer Junge geboren wird, sofort umbringen das Kind. Aber diese beiden hebräischen Hebammen machen das nicht. Sie sagen, das tun wir nicht, Pharao. Du kannst uns mal, steht da zwar nicht, aber so haben sie es gemacht, sie haben es nicht getan. Sie haben dagegen gehandelt. Sie haben es nicht getan. Und der Pharao, so wie er ist, im Vers 22 heißt es dann, schließlich befahl der Pharao den Ägyptern, werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil. Nur die Mädchen lasst am Leben. Das war ein Gesetz, verabschiedet von dem Regime vom Pharao höchstpersönlich. Alle hebräischen Jungs durften nicht am Leben bleiben. Es war per Gesetz verboten, dass sie nach der Geburt weiterleben durften. Und der Feind, Satan, versuchte systematisch, die Hebräer auszurotten. Er wusste ganz genau, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ahnte er das, aber dass irgendwann aus diesen hebräischen Jungs wird ein späterer jemand kommen, der das Volk Israel befreien wird. Das war nämlich der Plan Gottes und so ist es ja auch eingetreten. Ja? Das heißt, die spätere Befreiung durch Mose sollte nie stattfinden. Der Feind wollte unbedingt das verhindern. Eine klare Parallele zum Kindermord in Bethlehem, hunderte Jahre später, zur Geburt Jesus. Jesus wird geboren. Jesus Christus, der Retter, der Messias, wird geboren. Und was macht Herodes? Er sagt, alle Kinder in Bethlehem müssen umgebracht werden. Der Feind wollte verhindern, dass Jesus niemals erwachsen wird, dass Jesus niemals für uns Menschen am Kreuz stirbt. Der Feind wollte verhindern, dass dieses Opfer, was Jesus ein für alle Mal getan hat, niemals geschehen wird. Das würde bedeuten, dass auch nie die Kreuzigung, auch nie die Auferstehung stattgefunden hätte. Das würde bedeuten, dass kein Mensch gerettet werden kann. Das wollte Satan verhindern. Das heißt, die Rettung, die Befreiung der Menschheit wäre unmöglich gewesen. Sie wäre niemals möglich gewesen. Wir würden heute noch wie im Alten Testament leben hier. Aber Gott ist größer. Gottes Plan ist viel größer. Und ich sage dir heute Morgen, Gottes Plan kommt immer durch. Sein Plan kommt durch. Das, was er in seinem Wort schreibt, kommt sowieso durch. Und auch sein Plan über deinem Leben kommt durch. Egal, was der Feind macht, egal, was er veranstaltet. Ich sage dir heute Morgen, er ist ein besiegter Feind. Satan ist ein besiegter Feind. Ihm bleibt nur noch wenig Zeit. Und weil er das weiß, wütet er wie wild. Er versucht noch, möglichst viele Menschen mit sich in die Hölle, in den Feuersee mitzunehmen. Aber ich sage dir, Jesus ist und bleibt der Sieger. Und das ist die Tatsache. Hey, das heißt, wir leben im Sieg. Ja? Wir müssen nicht erst noch kämpfen und sagen, ich muss aber einen Sieg erringen. Nein, Jesus hat diesen Sieg bereits für dich komplett vollendet. Das heißt, wir kommen immer vom Sieg her. Wir schauen immer von oben herab auf die ganzen Sachen. Deswegen, Gott schaut immer von oben herab, aus der Ewigkeit auf die Erde. Und Gott sagt, ey, alles okay. Wir dürfen dankbar sein. Wir dürfen das, was Jesus am Kreuz getan hat, voller Vertrauen annehmen. Wir dürfen sagen, Jesus, das hast du umfassend für mich getan. Ich bin frei vom Fluch. Ich bin nicht mehr unter dem Fluch. Was haben die jungen Eltern damals gefühlt? Was haben die jungen Mütter heute zum Muttertag als Stichwort, was haben sie gefühlt, als der Pharao das Gesetz erlassen hat? Es muss schrecklich gewesen sein. Stell dir vor, was für eine Panik, für eine Angst im Volk war. Jede Schwangere musste die Schwangerschaft verbergen. Keine Geburt durfte offenbar werden. Und wenn dann das Kind geboren war und es war ein Junge und das Kind hat geschrien, haben die Eltern vielleicht Angst gehabt, dass die Nachbarn, die keine Hebräer waren, sie verraten würden. Und nachts sind vielleicht die Soldaten durch die Gassen marschiert oder geschlichen und haben gehört. Und wenn sie ein Kind schreien haben hören, dann haben sie die Tür aufgebrochen, sind reingestürmt ins Haus, haben den Jungen gepackt und haben ihn getötet oder in den Nil geworfen. Das war die Situation. Und die Eltern von Mose sagen, wir haben keine Angst, Gott. Wir machen da nicht mit. Wir verstecken unseren Jungen. Wir machen das nicht. Und sie wussten, dass Gott sie beschützen wird. Vielleicht hat Gott ihnen das gezeigt schon, dass Gott mit diesem Jungen was Besonderes vorhat. Sie verstecken ihn im Glauben, im Vertrauen. Er wird größer, er wächst, ne? Säugling. Und dann nach 3 Monaten wird das Kind natürlich größer. Irgendwann können sie das Kind nicht mehr verstecken. Wir wissen nicht warum, aber sie können es nicht länger verstecken. Was machen die Eltern? Was macht die Mutter von Mose? Das hätte ich nie gemacht, aber sie macht das. Sie nimmt einen Korb und legt das Kind in den Korb rein und setzt das Kind auf dem Nil aus. Und der kleine Mose treibt dann auf dem Nil irgendwo hin. Und die Schwester von Mose ist dabei. Sie läuft am Ufer und guckt auf ihren Bruder, was passiert. Ich habe gedacht, das hätte ich ja nie gemacht. Ich hätte den Jungen genommen und hätte versucht, ich wäre geflohen, ich wäre versucht, raus aus Ägypten, aber doch nicht das Kind auf dem Fluss aussetzen, in einer Schale, in einem Boot. Das Ding kippt um und ist das Kind ertrunken. Aber die Mama hat es gemacht oder der Vater, die Eltern von Mose. Vielleicht, weil Gott ihnen das ganz klar gezeigt hatte. Vielleicht hatte Gott das gesagt, mach das so. Weil Gott ja einen Plan damit hat, dass der Junge treibt, die Schwester läuft am Ufer und auf einmal, was passiert? Ist da so eine hübsche junge Frau mit einem Gefolge am Baden, im Nil. Und zwar die Tochter des Pharaos. Und der kleine Mose treibt direkt der Tochter praktisch vorne in den Schoß. Und sie sieht und sagt, hey, das muss eins von den hebräischen Kindern sein, Jungs sein. Und Moses Schwester, Die ist dabei, sie sieht das live. Wenn sie eine Kamera hätte, hätten wir das heute sehen können. Sie ist dabei und sie sagt, hey, Majestät, steht da zwar nicht so, aber sie sagt, Majestät, Tochter des Pharaos, ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt, soll ich sie rufen? Sie kann kommen und diesen Jungen dann stillen. Und die Tochter sagt, ja klar, ruf sie her. Und so lief das Mädchen los, heißt es in der Bibel, und holte ihre Mutter. Wen holt sie natürlich? Die Mutter von Mose. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf, nimm dieses Kind mit und stell es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Dann nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Hammer, oder? Die Mutter von Mose und auch vielleicht der Vater, im Glauben verstecken sie den Jungen, im Glauben setzt sie ihn aus, im Glauben ist die Mutter wahrscheinlich, stell dir mal vor, du setzt dein Kind in so einer Schale auf dem Nil oder auf der Weser aus. In dem Moment brichst du doch zusammen und bist nur noch am Weinen, weil das ist eigentlich wie eine Beerdigung in dem Moment. Du wirst das Kind nie wiedersehen. Und ein, zwei Stunden später kommt auf einmal die Schwester von Mose und bringt den kleinen Mose und sagt, guck mal Mama, wen ich hier habe. Und du sollst ihn jetzt stillen und kriegst sogar noch Geld dafür. Versteht ihr, dass Gott da drin ist? Gott hat den perfekten Plan. Und die Mutter von Mose, sie stillt den kleinen Mose. Sie hat ihren Jungen nicht verloren, zum zweiten Mal nicht verloren. Und später kommt noch eine größere Glaubensprüfung auf sie zu. Wir lesen im 2. Mose 2,10. Als der Junge größer wurde, brachte sie, die Mama von Mose, ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Ja, die Tochter hatte ihn natürlich gefunden. Die Tochter sagte, es ist jetzt mein Sohn. Die Mama von Mose hat natürlich nicht gesagt, dass sie die Mutter ist. Hätte sie machen können. Aber wisst ihr, die Mutter hatte so einen Glauben, so ein Vertrauen in Gott, dass sie sagt, ich gebe diesen Jungen in die Hand dieser Tochter des Pharaos, die noch nicht mal ein Israelit ist, noch nicht mal ein Hebräer ist. Und es scheißt dann hier, die Tochter sagt dann, ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie, und darum nannte sie ihn Mose. Herausgezogen bedeutet das. Und es muss schlimm gewesen sein, dass die Mama zum dritten Mal ihren Sohn weggibt. Aber im Glauben und Vertrauen tat sie das. Und vielleicht ahnte sie, dass Gott etwas Starkes vorhat mit diesem Jungen. Ich weiß es nicht, wir wissen es nicht genau. Wichtig war nur eins, das ist interessant, das habe ich mir aufgeschrieben. Wichtig war, Mose lebte und er lebte dort, wo Gott ihn haben wollte. Ja? Mose lebte und er lebte genau dort, wo Gott ihn haben wollte. Wenn die Mutter und der Vater alles gemacht hätten, aus eigener Kraft, dann wäre er vielleicht bei der Flucht, was auch immer, wäre er vielleicht gestorben. Aber weil die Mutter und der Vater im Glauben gehandelt haben, hat Gott das gesegnet und Mose lebte und er lebte dort, wo Gott ihn haben wollte, nämlich am Haus des Pharaos. Er wurde als Bruder des Pharaos Sohnes hoch großgezogen. Er wurde der zweithöchste Mann letztendlich im ganzen Land. Und wir wissen später, dass Gott Mose beruft in einem hohen Alter und dass Mose dann das ganze Volk Israel aus Ägypten herausführt und befreit. Weil das Gottes Plan war. Versteht ihr? Und weil die Mama und weil der Papa gehorsam waren, ist das passiert. Was für ein Vertrauen, was für ein Mut. Deshalb werden diese beiden Eltern, die Eltern von Mose, als Glaubenshelden im Hebräer 11, ab Vers 1 folgende Verse, im Vers 23 aufgeführt. Ich möchte sagen zum Schluss, vielleicht war ihr Glaube naiv. Aber trotzdem wussten sie in ihrem Herzen, für Gott ist kein Ding unmöglich. Sie wussten, Gott hat uns dieses Kind anvertraut. Und er hat uns das nicht nur anvertraut, sondern Gott hat etwas vor mit diesem Kind. Und sie wussten, Mose wird leben. Und so war es auch. Und ich sage dir, wenn etwas unmöglich ist, wenn etwas unmöglich in deinem Leben ist heute Morgen, hör gut zu, wenn etwas unmöglich in deinem Leben ist, dann ist Glaube immer die Antwort. Glaube ist nicht für das Mögliche. Sondern Glaube ist immer für das Unmögliche. Denn woran glaubst du? Hey, woran glauben wir heute Morgen? Wir glauben doch nicht an unseren Glauben, oder? Glaubst du an deinen Glauben? Das wäre schade, das wäre sehr fatal. Wir glauben an den lebendigen Gott. Wir glauben daran, dass er ist, dass er existiert. Wir glauben, dass Jesus Christus uns erkauft hat. Wir glauben, das, was Gott in seinem Wort sagt. Und dass er seinen starken Arm bewegen wird. Dass Gott das, was er dir versprochen hat, tun wird. Wir glauben, dass Gott das Unmögliche tun kann und tun wird. Und die Frage ist, ob wir Gott vertrauen. Die Frage ist, ob du ihm vertraust. Und wenn du das Wort Gottes nimmst, ob du ihm vertraust. Das fängt schon da an, dass du sagst, okay Gott, hier steht ganz klar, was ich tun soll, aber ich mache das, was ich will. Wenn du das tust, vertraust du Gott letztendlich nicht. Ich mache mein Ding, ich bleibe weiter in der Sünde, ich mache meine Aktion, ach, mein Zehnten, mein Geld, meine Finanzen, ist mir doch egal, behalte ich für mich. Wenn du gemäß nicht des Wortes Gottes handelst, machst du es aus deiner eigenen Kraft und es ist kein Glaube und Gott kann dich dafür nicht segnen. Manche Leute sagen, sie können nur glauben, wenn alles gut läuft. Manche Christen sagen, ich kann nur glauben, wenn ich verstehe, was Gott gerade tut, wenn alles easy peasy ist. Wenn alles gesegnet ist und wir keine Probleme haben und wenn ich Gott verstehe, dann kann ich Gott vertrauen und glauben. Aber Leute, ganz ehrlich, das ist kein Glaube. Das ist kein Glaube. Da verlasse ich mich auf meine eigene Kraft. Da verlasse ich mich auf meine Möglichkeiten. Da verlasse ich mich auf meine Vernunft. Da verlasse ich mich auf meine Sicherheiten, auf meine Versicherung, die ich abgeschlossen habe, auf mein Kapital, was ich auf dem Konto habe, auf mein Gold, was ich in Kanada oder in der Schweiz deponiert habe, auf mein Grundstück, was ich habe. Ja, ich verlasse mich auf meine Versicherung, auf meinen Besitz, aber das ist kein Glaube. Übrigens, die Moses Eltern hatten das alles nicht. Sie hatten keine Versicherung, sie hatten wahrscheinlich auch keine Immobilie, wir wissen es nicht genau. Sie hatten das nicht, was wir heute alles haben. Sie hatten keine Krankenversicherung, sie hatten keine Versicherung, aber was sie hatten einen absolut starken Glauben in diesen lebendigen Gott, den sie noch nicht mal als Buchform vor sich hatten. Sie hatten das nicht so wie wir heute, die Bibel, was ich vorhin sagte. Und trotzdem hatten sie diesen starken Glauben. Sie hatten diesen echten Glauben in diesen lebendigen Gott. Und dieser Glaube, dieses Vertrauen ist einfach alles. Das steht über dem, was wir in unserem Leben haben. Das ist größer als fast so wie das Universum. Weil dieser Glaube in Gott, wenn du den hast und wenn du da hineinkommst, oder wenn du sagst, Herr, ich möchte es neu ergreifen, ich möchte in diese Dimension hineinkommen, dann sage ich dir, dass dieser Glaube übernatürlich ewig ist. Er ist in einer Dimension, die kein Crash der Welt, kein Krieg der Welt, keine Krankheit der Welt angreifen kann. Es ist unangreifbar, es ist unveränderbar, weil es bei Gott ist. Und das haben Moses Eltern erlebt. Jesus sagte Markus 9, 23, was soll das heißen, wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Ja, Jesus sagt, alles ist möglich für den, der glaubt, zu diesem Mann. Der Mann sagt, Herr, hilf doch meinen Unglauben, ich will ja glauben. Im Jeremia 17,5 heißt es, ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Und zum Schluss, Sprüche 3, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Wenn du das tust, passiert Folgendes. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Ehre den Herrn mit dem, was du hast, schenke ihm das Beste deiner Ernte. Eine kleine Geschichte, dann bin ich fertig. Eine Ameise hatte einen großen Elefanten zum Freund. Und diese Ameise saß immer hinter dem rechten Ohr vom Elefanten. Und so laufen sie durch die Savanne, irgendwo in Afrika, keine Ahnung. Und eines Tages laufen sie eine andere Strecke. Und sie stehen vor einer kaputten Brücke. Die Brücke ist alt, sie ist kaputt, sieht ganz baufällig aus. Und die Ameise sagt, komm, wir machen das. Und der Elefant geht mit der Ameise hinterm Ohr über diese Brücke. Und diese Brücke ist am Wanken und am Knaken und man denkt, das Ding bricht gleich zusammen. Am Ende kommen sie über die Brücke rüber. Und die Ameise sagt, Mensch, wir haben diese Brücke ganz schön zum Wanken gebracht, stimmt's? Und wir wissen genau, dass nicht die Ameise das Entscheidende war. Und so ist es auch bei Gott. Und so ist es auch bei dir und bei mir. Gott ist der Entscheidende. Nicht wir sind entscheidend, sondern Gott ist entscheidend. Er trägt dich. Er ist das ganz Große in deinem Leben, hoffe ich, dass du Gott kennst. Er ist derjenige, der so gewaltig und groß und mächtig ist. Er bringt alles zum Wanken. Er kann das zum Wanken bringen in unserem Leben auf dieser Erde. Aber er kann auch alles zur Ruhe bringen in deinem Leben oder auf dieser Erde. Er stellt sich mit seiner Kraft auf deine Seite. Er gibt dir den Erfolg, den du brauchst. Er baut dein Leben. Er baut diese Gemeinde. Er baut Gottes Reich in diesem Land. Er ist der Entscheidende. Nicht die Ameise, sondern dieser Elefant war das Entscheidende. Aber du musst Gott das lassen. Du musst Gott vertrauen. Wenn du ihm das zutraust, wenn du ihn lässt und glaubst und vertraust. In Jesu Namen. Amen.